NDR Info. Echo der Welt.
Das Echo der Welt, unser Auslandsmagazin, heute mit diesen Themen. Boom statt Bombe. Das chinesische Dandong hofft auf die Öffnung Nordkoreas. Antikriegserklärung mit Folgen. Türkische Ärzte vor der Wahl. Unterdrückt und verhaftet. Kaum noch Opposition in Ägypten. Und über die Grenze. Die Lastenträgerinnen von Marokko. Am Mikrofon ist Udo Schmidt. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in der vergangenen Woche in Singapur hat die ganze Welt mit Spannung angeschaut. Ganz besonders aufmerksam aber waren die Menschen in Dandong, der wichtigsten chinesischen Grenzstadt zu Nordkorea, dem bisher ja noch abgeschotteten und mit Sanktionen belegten Dunklen Reich. Zwei Drittel des nordkoreanischen Handels laufen auch jetzt schon über Dandong, das nur durch den Yalu-Fluss vom isolierten Nordkorea getrennt ist. Wenn die am Ende doch ziemlich vagen Gespräche in Singapur der Beginn einer neuen Ära sein sollten, was sich erst zeigen muss, dann würde Dandong wohl Boomzeiten entgegensehen. Schon jetzt steigt nicht nur die Stimmung der Investoren, auch die Preise für Wohnungen beispielsweise ziehen deutlich an. Aus Dandong, Axel Dorloff.
Auf einem Boot im Hafen von Dandong. Bis auf wenige Meter kann sich das Boot den Kaimauern der nordkoreanischen Stadt Sinuiju nähern. Der Grenzfluss Yalu verläuft zwischen Sinuiju auf der nordkoreanischen und Dandong auf der chinesischen Seite. Liu Yang fährt hier seit 25 Jahren Schnellboote für Touristen. Die roten nordkoreanischen Propagandaparolen an den Hafenmauern kann er alle übersetzen.
Es gibt im Wesentlichen fünf Parolen, die stehen auch auf den nordkoreanischen Booten. Dort zum Beispiel der Satz: Unter der Führung von Kim Jong-un beschützen wir die Partei mit unserem Leben. Oder hier drüben: Die großartigen Führer Kim Jong-il und Kim Jong-un sind auf ewig mit uns vereint.
Ein nordkoreanisches Ausflugsboot fährt vorbei. Die Menschen tragen braungraue Einheitsanzüge und Hüte. Sie winken freundlich. Ob Fischer, Hafenarbeiter oder Wachsoldaten auf dem nordkoreanischen Festland, die Atmosphäre im Grenzhafen wirkt entspannt. Rund 1 Kilometer vom Hafen entfernt führt die riesige Yalu-Brücke über den Grenzfluss. 2014 fertiggestellt, endet sie im nordkoreanischen Ackerland, weil die Verkehrsanbindung in Nordkorea bislang nicht existiert.
Das hier ist die neu gebaute Yalu-Brücke. Sie sollte eigentlich schon geöffnet sein. Vielleicht wird sie im nächsten Jahr öffnen. China und Nordkorea sollen das bereits vereinbart haben. Auch die Hochgeschwindigkeitszugstrecke in Nordkorea soll China bauen. Jetzt, hier, kommen wir an der Mondinsel vorbei. Früher gab es diese Insel gar nicht.
Die Mondinsel ist ein Bauprojekt mitten im Yalu-Fluss, auf einer künstlich aufgeschütteten Insel. Eine High-End-Wohnanlage mitten auf dem Fluss. Die Pracht Nordostasiens, so das wenig bescheidene Werbemotto.
Dandong-Shi, wei-yu Liaoning-Sheng, Dong-Nan-Bu, shi yige yi gong-ye, shang-mao, wu-liu, lü-you wei zhu-ti de Yan-Jiang, Yan-Hai, Yan-Bien-Cheng-Shi.
Leben auf dem Wasser, das ewige Urlaubsgefühl. Das alles verspricht der Werbeclip für die 7 Hochhäuser auf der Mondinsel. Maklerin Zhang Tong führt durch die begehrten Wohnungen.
Das Projekt verkauft sich gut. 60% der Wohnungen sind bereits verkauft. Die Gebäude sehen aus wie Segel. Auch unsere Insel hat die Form eines Segels. Wir haben viel Geld fürs Design ausgegeben. Alle Wohnungen sind nach Süden ausgerichtet. Diese Wohnung hier hat 110 Quadratmeter. Bequem und groß genug für eine Familie mit 3 Personen.
Und mit Blick auf die Stadt Sinuiju. Sie hat 340.000 Einwohner und ist Nordkoreas Tor für den Handel mit China. Vom Balkon erkennt man die chinesisch-koreanische Freundschaftsbrücke, die Lebensader für das Regime in Nordkorea. Sie verbindet beide Länder per Schiene und Straße. Den ganzen Tag fahren Lkw mit Waren und Rohstoffen über die Grenze, auch wenn viele Produkte aufgrund der UN-Sanktionen zurzeit nicht gehandelt werden dürfen. Sollte sich Nordkorea mal öffnen, beginnen rosige Zeiten. Da ist sich Maklerin Zhang Tong sicher.
Ich komme aus Dandong. Ich wäre auf eine Öffnung Nordkoreas sehr stolz. Wir haben nie wirklich daran geglaubt, aber jetzt scheinen wir auf einem guten Weg zu sein. Ich persönlich habe hohe Erwartungen. Ich glaube, Sinuiju könnte wie Shenzhen werden. Und wir in Dandong könnten Hongkong sein. Ich hoffe, dass sich alles gut entwickelt.
Hongkong und Shenzhen, die Millionenmetropolen in Südchina, dort, wo das industrielle Herz des Landes schlägt. So möchten sie hier werden, davon träumen die Menschen in der Grenzstadt Dandong. Etwas weiter flussabwärts steht Yang Xiaochun zufrieden vor einer neuen Hochhaussiedlung. Auch von hier hat man freien Blick über den Yalu-Fluss nach Nordkorea, auf grüne Maisfelder und graue, barackenartige Gebäude. Der 45-jährige Chun hat hier gerade eine Wohnung gekauft. 107 Quadratmeter für sich und seine Frau, für umgerechnet rund 100.000 Euro. In der Wohnanlage Singapore City am Yalu-Fluss, so der offizielle Name. Der Name Singapur ist schon jetzt Geschichte. Der Gipfel zwischen Kim und Trump, der zumindest ein Anfang war und auf den jetzt wohl noch weitere folgen werden.
Die ganze Welt sehnt sich nach wirtschaftlicher Entwicklung und Frieden. Unsere Wohnanlage heißt Singapore City. Das passt doch. Ich habe hier zwei Optionen. Wenn der Preis steigt, kann ich die Immobilie mal verkaufen. Wenn nicht, verbringe ich hier meinen Lebensabend. Daher besteht für mich kein Risiko.
Kein Risiko, obwohl seine Wohnung vor kurzem noch die Hälfte gekostet hat. Ob Investoren oder einzelne Käufer wie Yang Xiaochun, das Interesse an Immobilien steigt, seitdem sich die politische Situation mit Nordkorea entspannt.
Als ich kam, musste ich mich in der Schlange anstellen. Mehr als 20 Leute waren vor mir. Anfang Mai hat die Regierung in Dandong neue Maßnahmen eingeführt, um die Spekulation mit Immobilien zu verhindern. Käufer von außen dürfen jetzt Wohnungen 5 Jahre nicht verkaufen und brauchen 50% Eigenkapital. Wenn erstmal die neue Brücke geöffnet wird, ist diese Lage hier wirklich gut.
Chun ist extra aus der Provinz Anhui gekommen, um in Dandong eine Wohnung zu kaufen. Seine Heimatstadt liegt 1800 Kilometer südlich von hier. Die Menschen rechnen für die Grenzstadt Dandong über kurz oder lang mit einem Boom. Deshalb sind die Immobilienpreise in Dandong heute rund doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr. Aber Yang Xiaochun setzt auf die Zukunft. Er wirkt zufrieden und wippt in Turnschuhen und mit Rucksack hin und her.
Ich erwarte, dass sich die Situation auf der koreanischen Halbinsel stabilisiert. Und mit der Stabilität kommt die Entwicklung. Wenn ich in den Ruhestand gehe, hat sich das hier sicher prächtig entwickelt. Ich habe das verglichen. Hier etwas zu kaufen ist viel besser als in meiner Heimatstadt in Südchina. Der Wert kann enorm steigen.
Die Hafen- und Grenzstadt Dandong mit ihren 2,5 Millionen Einwohnern gilt als Gradmesser für die Stimmung zwischen China und Nordkorea. Und die vergangenen Wochen haben viel verändert. Seit April sind Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zweimal zusammengekommen. Erst kam Kim mit dem Nachtzug überraschend nach Peking, dann zum Strandspaziergang in die nordostchinesische Stadt Dalian. Zuvor herrschte jahrelange Eiszeit. Die beiden hatten sich bis dahin als Staatschefs noch nie getroffen. Dazu nun der Gipfel vor wenigen Tagen zwischen Kim und Trump in Singapur. Ob Chinesen oder Nordkoreaner, die Menschen hoffen auf den Beginn einer neuen Ära. In Dandong gibt es koreanische Straßenschilder, Händler und auch nordkoreanische Restaurants. Mit Kellnerinnen aus Nordkorea, die ihre Flagge am Revers tragen und den Gästen beim Essen in bunten Kleidern Karaoke singen. Dandong ist eine Stadt, die jetzt schon viele Jahrzehnte im Blickkontakt mit dem isolierten nordkoreanischen Nachbarn ausharrt. Aber sie ist auf den Tag vorbereitet, an dem es möglich sein wird, mit einem offenen Nordkorea Handel zu treiben. Derzeit scheint vieles möglich. Eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel, ein Friedensvertrag, eine wirtschaftliche Öffnung Nordkoreas. Und damit perspektivisch die Neuordnung Nordostasiens. Dann wäre Dandong keine abgelegene Grenzstadt mehr, sondern könnte zum Zentrum einer neuen Boomregion werden. Mit Zügen, die von Moskau und Peking über Dandong nach Pyongyang und Seoul fahren. Dandong hofft weiter auf die historische Chance.
Axel Dorloff aus China. In einer Woche finden in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Präsident Erdogan möchte mit dieser vorgezogenen Wahl sich und seine AKP einen wichtigen Schritt voranbringen. auf dem Weg zur Autokratie. So mindestens muss man es sehen, wenn man sich anschaut, wie wenig Möglichkeiten die Opposition in der Türkei hat, vor allem die pro-kurdische HDP. Mahnende Stimmen werden derzeit in der Türkei kriminalisiert. Am 20. Januar etwa hatte der türkische Ärzteverband eine Antikriegserklärung zur Afrin-Offensive der Türkei in Nordsyrien abgegeben. Daraufhin wurden Vertreter des Verbandes festgenommen. Darunter war auch der Arzt Çehmus Gökalp. Er wurde nicht nur vorübergehend festgenommen, sondern hat auch seinen Job verloren. Karin Sens hat den Arzt in Diyarbakir getroffen.
Çehmus Gökalp ist nicht besonders groß, eher schmal. Er trägt ein weißes Hemd und ein Jackett. Wie ein angriffslustiger Kämpfer wirkt er nicht auf den ersten Blick, eher entspannt. Seit der 41-Jährige seinen Job als Betriebsarzt bei einer Bank los ist, hat er Zeit, erzählt er.
Ich war sehr beschäftigt, jetzt bin ich wieder entspannt. Ich mache öfter mal ein Nickerchen, bringe meine Tochter zur Schule, gehe wieder nach Hause und zwischendrin, na, da führe ich Unterhaltungen wie diese.
Er lacht viel. Es ist ein verschmitztes Lachen. Teilweise wirkt er auch unsicher. Er hat seine kompletten Akten vor sich liegen. Die Ermittlungen gegen ihn laufen noch. Angefangen hat alles am 20. Januar. Da gab der türkische Ärzteverband TTB eine Anti-Kriegserklärung zum Afrin-Einsatz ab. Darin warnte er vor irreparablen Schäden durch Krieg. Am Schluss stand: Nein zum Krieg, Frieden jetzt sofort. Gökalp sitzt im Vorstand des Verbandes.
Wenige Tage später hat uns das AKP-MHP-Bündnis massiv attackiert, auf höchster Ebene. Staatspräsident, Ministerpräsident, Minister, sie haben uns zur Zielscheibe gemacht. Anschließend wurde unser Verband am Telefon und per Mail massiv bedroht.
Offensichtlich fühlten sich einige durch die Worte von Präsident Recep Tayyip Erdogan dazu motiviert. Er hatte die Ärzte offen angegriffen.
Haben wir bis jetzt irgendetwas gehört, dass diese Terroristenliebhaber das Wort Frieden in den Mund genommen haben? Die haben doch nichts mit Frieden am Hut.
Mehrere Ärzte wurden festgenommen, auch Çehmus Gökalp. Er hatte schon zu Hause auf die Polizei gewartet und den Beamten Tee angeboten. Wir sind eben gastfreundlich, sagt er und lacht wieder verschmitzt. Ein paar Tage saß er im Gefängnis. Ihm und den anderen wurde unter anderem Terrorpropaganda vorgeworfen. Als er rauskam, war er gekündigt. Die Anweisung sei aus der Bankzentrale in Ankara gekommen, sagte ihm sein Chef. Er hat dagegen geklagt. Die Anhörung ist im September. Allerdings hat er wenig Hoffnung, seinen Job wiederzukriegen.
Wenn ich also nicht mehr als Arzt arbeiten kann, dann mache ich vielleicht ein Café auf oder einen Buchladen. Vor allem vom Buchladen träume ich. Die Menschen sollen Bücher lesen, Pazifisten werden. Unser Kampf wird weitergehen.
Und wieder blitzen seine Augen. Finanziell kommen er und seine Familie über die Runden. Sie haben gespart, seine Frau ist Anwältin, Freunde unterstützen sie. Überhaupt seien sie alle durch die Ereignisse enger zusammengerückt. Das ist schön, sagt er. Einfach ist es trotzdem nicht. Er fühlt sich immer noch nicht sicher, sorgt sich um seine Familie.
Niemandem ist bis jetzt etwas passiert, aber unruhig macht das trotzdem, zum Beispiel, wenn ich meine Tochter zur Schule bringe. Wahrscheinlich wäre es besser, ich würde sie nicht begleiten, denn wenn sie es auf mich abgesehen haben, soll meinem Kind doch nichts passieren.
Trotz all dem wirkt Çehmus Gökalp nicht wütend.
Ich kann meine Wut ganz gut kontrollieren, sodass es nicht eskaliert und ich nur noch alles zerstören will. Bei mir kommt das dann beispielsweise in konstruktiver Kritik raus. Ein bisschen fühle ich mich dabei wie Gandhi oder Demirtas. Ich folge ihrem Beispiel. Gewaltfreier, ziviler Ungehorsam.
Er will sich nicht unterkriegen lassen. Ein Rückzug ins Private kommt für ihn und seine Kollegen aus dem Ärzteverband nicht in Frage.
Wir werden selbstverständlich unsere Rechte verteidigen. Unser Recht auf freie Meinungsäußerung, auf freiheitliches Leben, unser Recht auf Arbeit. Für all das werden wir kämpfen. Wir werden unsere Kultur, unsere Geschichte, unsere Sprache, unsere Identität und unsere Seele bewahren. Wäre doch schade drum. Das meine ich mit Kampf. Aber das Wichtigste ist unsere Würde als Mensch. Die werden wir weiter verteidigen.
En önemli şey ama insanlık onuru. Onu savunmaya devam edeceğiz. Mücadelesini vermeye devam edeceğiz.
Auf den 24. Juni, den Tag der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei, schaut er voller Hoffnung. Für ihn ist klar, wen er wählen wird. Selahattin Demirtas und seine Partei, die pro-kurdische HDP. Und sein Tipp zum Wahlausgang überrascht dann noch wenig.
Auf alle Fälle wird es einen neuen Präsidenten geben. Alle stimmen für Demirtas.
Und da ist es wieder, das verschmitzte Lachen. Auch wenn sie Angst verbreiten wollen, sagt er noch, das Lachen lassen wir uns nicht verbieten.
Karin Sens aus der Türkei. Unterdrückt und verhaftet, Menschenrechtsaktivisten und Oppositionelle in Ägypten sind massiv unter Druck. Der arabische Frühling 2011 ist weit, weit weg. Seit General al-Sisi Präsident ist und immer autokratischer, nahezu diktatorisch regiert, läuft durch das Land eine nicht endende Verhaftungswelle. Nur noch wenige kritische Geister befinden sich am Nil auf freiem Fuß. Unsere Korrespondentin Anna Osius hat sie getroffen.
Hazim Abdelazim,
langjähriger politischer Aktivist,
Wael Abbas,
bekannter Publizist und Blogger,
Shadi Al-Ghazali Harb,
politischer Aktivist,
Ismail Iskandarani,
Journalist,
Haytham Mohammedin,
ein linker Bürgerrechtsanwalt.
Sie alle wurden in den vergangenen Wochen in Ägypten verhaftet. Tausende Aktivisten, Menschenrechtsanwälte und politische Oppositionelle sitzen landesweit im Gefängnis.
My name is Mahinur Al-Masri, I'm a lawyer.
Eine, die das alles aus nächster Nähe erlebt hat, ist Mahinur Al-Masri. Die junge Anwältin und bekannte Menschenrechtsaktivistin kämpft seit Beginn des sogenannten arabischen Frühlings vor 7 Jahren für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in Ägypten. Ein schwerer Kampf, sagt sie.
Die Situation momentan in Ägypten ist sehr schwierig. Vor allem seit al-Sisi die Präsidentschaft zum 2. Mal gewonnen hat. Viele von uns Aktivisten sitzen im Gefängnis. Manche haben ihr Leben verloren. Viele sind ins Ausland geflohen. Das Problem ist, dass viele Ägypter jede Hoffnung auf Veränderung verloren haben.
Die 32-Jährige war selbst 3-mal im Gefängnis, erzählt sie. Insgesamt fast 2 Jahre lang. Hinter Gittern habe sie das Grauen erlebt.
Ich bin über den Punkt hinweg, Angst zu haben. Ich habe im Gefängnis mit das Schlimmste gesehen, was vorstellbar ist. Und es gibt keine Alternative. Wenn ich schweige, könnte mir das Gleiche auch passieren. Es gibt keinen Weg zurück. Das ist das Gute und das Schlechte bei einer Revolution. Es gibt keinen Weg zurück.
Das ist wie das Gute und das Bad Ding bei einer Revolution, dass es keinen Weg zurück gibt.
Doch wohin führt Ägyptens Weg? Der starke Mann im Staat ist und bleibt Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Im Frühjahr wurde er wiedergewählt bei einer Wahl ohne ernstzunehmende Konkurrenz, nachdem mehrere namhafte Gegenkandidaten ihre Kandidatur zurückgezogen hatten. Der bekannte Politiker und Neffe des ehemaligen Staatspräsidenten Sadat, Mohammed Anwar Sadat, begründete seinen Rückzug, er habe Sorge, dass seine Mitarbeiter sonst Repressionen fürchten müssten. Mahinur sagt, Ägypten erlebe eine Diktatur. Das alte Regime komme zurück. Doch auch wenn al-Sisis Beliebtheit schwinde, gäbe es in Augen der Europäer und der USA derzeit keine Alternative.
Sisi spielt immer die gleiche Karte, im Inland und Ausland. Flüchtlinge und seinen Kampf gegen den Terrorismus. Ja, es gibt Terrorismus in Ägypten. Aber das System schafft es nicht, diesen erfolgreich zu bekämpfen. Stattdessen versucht die Staatsmacht, die friedliche Opposition zum Schweigen zu bringen. Sie wollen keine öffentlichen Räume. Und ich denke, das ist leider die beste Umgebung für Terrorismus, um zu gedeihen.
Präsident al-Sisi ist auf Plakaten mit dem Slogan zu sehen, der Kampf gegen den Terror sei ein Menschenrecht. Es ist das erklärte oberste Ziel der ägyptischen Regierung, der Kampf gegen den Terror. Und diesem Kampf, so sagen Kritiker, werde alles untergeordnet, auch Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Demokratie. Unsere Interviewanfrage an die zuständigen Behörden der ägyptischen Regierung blieb bis zur Ausstrahlung dieses Beitrags unbeantwortet. Präsident al-Sisi selbst erklärte beim Besuch von Angela Merkel im vergangenen Jahr in Kairo:
Was die Menschenrechtsfrage betrifft, weiß ich, dass sich alle Gäste aus Europa mit dieser Frage beschäftigen. Aber Sie können versichert sein, wir sind sehr bemüht um die Menschenrechte. Wir versuchen bei der Bekämpfung des Terrors einen Ausgleich zwischen den Menschenrechten und den Sicherheitsmaßnahmen zu bewahren.
Aber ist das der Fall? Regierungsgegner kritisieren, die Terrorbekämpfung werde in Ägypten als Vorwand genommen, jegliche politische Opposition zum Schweigen zu bringen. Shadi al-Ghazali Harb ist einer der Aktivisten, die kürzlich verhaftet wurden. Der bekannte Gründer einer liberalen Partei war eine der führenden Stimmen im sogenannten arabischen Frühling vor 7 Jahren. Der Vorwurf gegen ihn lautet jetzt Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Verbreitung von Falschnachrichten über Ägypten. Dabei hatte sich Harb in Interviews kritisch und distanzierend über die in Ägypten als Terrororganisation eingestufte Muslimbruderschaft geäußert. Nur wenige Wochen vor seiner Verhaftung führte das ARD-Studio Kairo noch ein Interview mit ihm Und da übte Shadi scharfe Kritik an der Regierung.
I have a lot of friends.
Viele meiner Freunde sitzen im Gefängnis unter dem Vorwand, Mitglied einer verbotenen Vereinigung zu sein. Das sind die typischen Anschuldigungen. Auch ich kann jederzeit in Untersuchungshaft genommen werden. Und viele Aktivisten sitzen schon seit mehr als 2 Jahren in Untersuchungshaft ohne Anklage. Das ist der übliche Weg, uns Aktivisten zu bestrafen. Aber ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Natürlich habe ich Angst, aber die Angst hindert mich nicht, das zu tun, was richtig ist.
Nur wenige Wochen nach dem Interview wurde Shadi Ar-Razali Harb verhaftet. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Auch Foltervorwürfe werden in Ägypten immer wieder laut. Aida Saif al-Dawla leitet das Nadim-Zentrum für die Betreuung von Folteropfern in Ägypten. Kürzlich erhielt sie den Menschenrechtspreis von Amnesty International.
Never, ever.
Niemals zuvor waren Folter und staatliche Gewalt in Ägypten so brutal und gnadenlos wie seit 2013. Was wir seitdem gesehen haben, ist jenseits aller Vorstellungskraft. Es ist Gewalt der Gewalt wegen und Brutalität um der Brutalität willen. Mit Schlägen und Tritten fängt es an, dann kommen Elektroschocks. Gefangene erhalten Stromstöße in die Zunge, die Zehen oder die Geschlechtsteile. Manche werden an den Armen aufgehängt, andere werden vergewaltigt.
Die Regierung weist diese Vorwürfe zurück. Es gebe lediglich Einzelfälle. Parlamentsminister Omar Marwan.
Wir versichern, dass es individuelle Fälle sind und keine systematische Folter. Natürlich verurteilen wir jede Anwendung von Folter. Es sind Einzelfälle.
Einzelfälle, über die viele Menschenrechtsaktivisten aus ihrem Bekanntenkreis berichten können. Auch die ständige Überwachung habe zugenommen, berichtet die Aktivistin Mahinur. Ihre Telefonate würden abgehört, SMS mitgelesen, kontrolliert, mit wem sie sich trifft. Sie macht trotzdem weiter, spricht weiter öffentlich. Und der Kampf sei nicht verloren, sagt sie.
Revolution ist für mich wie ein Krieg. Ja, wir haben einige Schlachten verloren, aber wir sind nicht geschlagen. Der Traum von Freiheit ist da und er wird sich durchsetzen. Vielleicht gibt es eine zweite Runde der Revolution oder eine dritte.
Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft will Mahinur, wie viele andere Aktivisten, nicht aufgeben, trotz aller Rückschläge. Ihr geht es, sagt sie, vor allem um eines, Freiheit in Ägypten.
Anna Osius aus Kairo. Ceuta ist eine Stadt im äußersten Norden Marokkos. Sie gehört aber nicht zum Königreich, sondern zu Spanien. Die Grenze zwischen Marokko und Ceuta ist hoch gesichert. Es geht hart zu an dieser Grenze, die für viele verlockend ist. Seit Jahren gibt es einen lebhaften Warenverkehr. Marokkaner kaufen zollfrei Konsumgüter in Ceuta, bringen sie nach Marokko, um sie dort weiterzuverkaufen. Es sind vor allem Frauen, die riesige Pakete transportieren. Das hat ihnen den Namen Maultierfrauen eingetragen. Kein schöner Name, aber leider völlig zutreffend. Die Maultierfrauen schuften tatsächlich wie Lasttiere an dieser Grenze zwischen Europa und Afrika. Aus Marokko, Jens Borchers.
Es ist 7:30 am Morgen, als die Frauen auftauchen. Das Rattern und Klappern ihrer Handkarren kündigt sie an, bevor sie wirklich zu sehen sind. Jede zieht so einen Handkarren hinter sich her. Darauf werden später die Waren verstaut. Es sind harte, teilweise verhärmte Gesichter unter den Kopftüchern. Die Frauen hasten zu den Lagerhallen hier am Rande der Stadt Ceuta. Dort warten die Händler. Kaffee, Kakaopulver, Spülmittel bieten sie massenweise an. Gebrauchte Kleidung oder Schuhe auch. Decken, Handtücher. Der Umgangston ist rau. Die Frauen werden angeblafft, zur Eile gedrängt, manchmal beschimpft. Hastig werden Waren zusammengerafft, Kartons mit Klebeband irgendwie auf den Handkarren befestigt. 20, 30 oder 40 Kilo schieben, zerren und schleppen die Frauen auf den Handkarren zur Grenze. Erst kontrollieren die spanischen Grenzer, dann Marokkos Beamte. In Fnidek, auf marokkanischer Seite angekommen, warten schon die Händler, die die Waren dort weiterverkaufen. Die Frauen bekommen etwa 20 Euro für ihre Schlepperei. Fatima Al-Barudi verdient so ihr Geld. Sie ist 41 Jahre alt, geschieden und arbeitet seit 15 Jahren als Maultierfrau. Sie stellt sich abends in die Schlange vor der Grenze und wartet über Nacht darauf, morgens als eine der ersten nach Ceuta eingelassen zu werden. Wenn ich nach Ceuta reinkomme, kann ich 20 Euro am Tag verdienen, aber ich muss 90 Euro Miete pro Monat für meine Wohnung zahlen. Dazu kommen Strom und Wasser. Und ich habe 4 Kinder. Mit ihren 4 Kindern lebt sie in 2 kleinen Zimmern. Daneben ist eine winzige Küche und eine Dusche. Fatima hat die Grundschule besucht, danach Teppichknüpfen gelernt und dann geheiratet. Nach der Scheidung war sie auf sich allein gestellt. So kam sie an die Grenze, dort gab es Geld zu verdienen, weil Ceuta eine besondere Stadt ist. Ceuta gehört zu Spanien, ein Erbe aus der Kolonialzeit. Spanien, Mitglied der Europäischen Union, handelte im Schengen-Abkommen aus, dass die marokkanischen Nachbarn aus der näheren Umgebung von Ceuta ohne Visum jeden Tag für eine begrenzte Zeit in die Stadt kommen können. Die Waren, die sie dort einkaufen, sind vergleichsweise billig. Erstens, weil Ceuta ein Freihafen ist, also keinen Zoll auf Importwaren erhebt. Zweitens, weil Marokko Ceuta nicht als spanisches Territorium akzeptiert. Ceuta gehört demnach zum Königreich Marokko. Also gibt es offiziell jedenfalls keine Grenze und deshalb keine Zollkontrolle. Aus diesem Wirrwarr entstand der wuselige Grenzverkehr zwischen dem spanischen Ceuta und dem marokkanischen Fnidek. Etwa 3000 Menschen drängen sich durchschnittlich pro Tag durch die enge Grenzanlage. Das hat immer wieder schreckliche Konsequenzen. In den vergangenen 8 Monaten kamen 6 Lastenträgerinnen ums Leben. Sie wurden totgetrampelt, als sie im dichten Gedränge des schmalen Grenzkorridors stürzten und unter dem Gewicht ihrer Lasten nicht schnell genug wieder auf die Beine kamen. Nach diesen Tragödien wurde der Zugang nach Ceuta beschränkt. Für Frauen wie Fatima al-Barudi hat das Folgen. Früher konnte ich etwa 100 Euro am Tag verdienen. Jetzt ist alles anders. Ich verdiene nur noch etwa 20 Euro und darf nur 2-mal pro Woche nach Ceuta rein. Das geht nicht nur Fatima so. Vor der Zugangsbeschränkung waren immer mehr Arbeitssuchende in die marokkanische Grenzregion um Ceuta gezogen. Das Gebiet ist strukturschwach, keine Industrie, schlechte Infrastruktur, Jobs sind kaum zu finden. Deshalb verdingen sich viele als Lastenträger an der Grenze. Experten schätzen, dass der Grenzhandel zwischen Ceuta und Marokko pro Jahr ein Volumen im Wert von etwa 400 Millionen Euro hat. Weil aber jetzt immer weniger Lastenträger nach Ceuta hineinkommen, gehen diese informellen Jobs verloren. Gleichzeitig wird der Konkurrenzkampf zwischen denen, die es nach wie vor versuchen, immer härter. Die Lastenträgerinnen fühlen sich als Freiwild an der Grenze. Eine Frau, die ihren Namen nicht nennen will, beschreibt ihre Situation. Die Hilfskräfte der marokkanischen Polizei belästigen uns sexuell, vor allem die jungen Frauen. Wir werden von anderen Trägern mit Messern bedroht. Eine andere Lastenträgerin sagt, es gibt viel Gewalt untereinander. Die Frauen prügeln sich um die Plätze in der Warteschlange, sie schlagen sich mit den Lastkarren. Es ist ein Existenzkampf. Hauptsächlich Frauen, aber auch Männer konkurrieren darum, Lasten nach Marokko schleppen zu können. Andere Jobs? Die gibt es in dieser Region nicht, sagt Fatima al-Barudi. Deshalb wird sie weiter zur Grenze gehen, solange sie kann.
Jens Borchers aus Marokko. Und das war das Echo der Welt mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.